Die Calcio Berlin Hall of Fame mit Nico Heimer, Niklas Levinson und Christoph Kröger.
Gute und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Calcio Berlin Hall of Fame. Wenn ihr das hier gerade als Video schaut, aber 180 auf der Autobahn fahrt, dann sei euch der Tipp gegeben, ihr könnt die Calcio Berlin Hall of Fame auch als Podcast hören. Und was machen wir hier? Wir widmen jede Folge einem Spieler und beantworten drei große Fragen. Wer war der Spieler? Wie war der Spieler? Und wo rangiert er auf der ewigen Rangliste des Fußballs? Oder kurz gefragt, schafft er es in die Calcio Berlin Hall of Fame? Wie viele Fußballer haben es wohl geschafft, in einem Stadion zu spielen, vor dem eine Bronzestatue von ihnen steht? Antwort: weiß ich auch nicht. Aber kommentiert 5 oder kommt in die Gruppe für meinen 5-Punkte-Plan. Erstens, du kommst nach England und während alle damit beschäftigt sind, sich gegenseitig die Sprunggelenke zu zerfetzen, von englischer Härte zu reden und sich nach dem Spiel 12 Pints ins Gesicht zu zimmern, ziehst du die Stutzen übers Knie und beweist 254 Mal in 258 Spielen, dass du der gottverdammt Beste bist, der jemals in dieser Liga rumgerannt ist. Punkt 2, du bist der schnellste Spieler, den der Fußball jemals gesehen hat. Punkt 3, du wirst Arsenal-Rekordtorschütze mit 228 Treffern und legst 2002, 2003 45 Scorer in 37 Spielen auf. 4. Du führst Arsenal mit 4 Golden Boots zu 2 Meisterschaften und zurück zur Relevanz als Anführer, Sinnbild, später als Kapitän. 5. Du bist invincible. So, und da alle Zuschauer und wir drei nicht mal die 12 Pints schaffen, kann es hier nur um einen Mann gehen. Ladies and Gentlemen, er verteilte mehr Bomben vom linken Flügel als die RAF und gewann alleine mehr als die Nation England, einer der besten aller Zeiten, Thierry Titi. Henri. So, Thierry Henri. Da kann man direkt ja mal reingehen und sagen, emotional für Christoph Kröger natürlich eine wichtige Nummer heute.
Ich weiß gar nicht, doch, ich weiß eigentlich warum. Ey, ich habe diesen Spieler ab dem Moment, als ich ihn das erste Mal habe spielen sehen, geliebt. Der ist für mich die perfekte Mischung aus Dynamik und Eleganz, aus Technik und Speed. Das ist der Typ Fußballer, den ich bis heute am meisten mochte, den ich von Anfang an angehimmelt habe.
Derjenige, der so ein großer Hater ist, dass er Henri spielen sehen kann und sagen kann, nee, finde ich nicht gut, der muss noch geboren werden.
Das glaube ich auch, ja.
Ist womöglich.
Also, ja. Ist einer auch von den Jungs, wo man sagt, du kannst mit der Idee reingehen, ich finde den kacke, und dann guckst du ihm zu und sagst halt, ja.
Ich würde sagen, du kannst nicht mal mit der Idee reingehen. Also,
geht's immer.
Gibt das es geht die um. Leute, die das ja. tun? Also gibt es irgendwen...
Cristiano, oder?
Ja, United-Fans, also, ja, gut.
Das bietet sich ja vor allem an für Spieler, die man selber noch nicht gesehen hat oder sich einfach so reinarbeiten muss im Nachhinein. Und Henri ist halt so ein Spieler, der schon noch reinfällt, glaube ich, in unser aller Jugend.
Ja.
Also, weil das ist schon jemand,
spätere Zeit,
den ich noch so in den frühen 2000ern auf jeden Fall als Spieler aktiv wahrgenommen habe. Später auch bei Barcelona, wo man sagen muss, das war ja schon Post-Peak. Ja. Und deswegen ist es jemand, wo recht früh klar war, ey, der ist schon einfach unverdammt, unnormal krass.
Aber das Lustige ist, ich habe ihn erst so richtig Post-Peak, wie du es jetzt genannt hast, kennengelernt und er hat mich trotzdem so gecatcht. Weil Prime Henri war ja wirklich frühe 2000er, da habe ich keine Premier League geguckt. Ja, Champions League, aber da war Arsenal, gut, sie standen dann einmal im Finale, ne, aber... Da hat man den nicht so viel gesehen. Da wusste man, okay, ist ein krasser Spieler, wird hier ein ums andere Mal Torschützenkönig in England. Aber Post-Peak Henri bei Barcelona war immer noch gut genug, um sich in mein Herz zu katapultieren.
Ich habe zu Henri so ein bisschen die Beziehung, die man auch so tausendmal von Leuten hört, die so erzählen, wie sie sich kennengelernt haben, der Partner. Ich habe mich ursprünglich in die beste Freundin verliebt, in Dennis Bergkamp bei mir. Und bin dann quasi über Bergkamp erst bei Henri gelandet. Und muss man sich auch nochmal an der Stelle überlegen, wir sind jetzt hier in Folge 15 oder sowas und machen halt den zweiten Stürmer aus diesem Sturmduo, das sie da in London hatten zu der Zeit.
Einfach auch eine legendäre Mannschaft.
Ja, ja, also das sagt schon viel über den Jungen aus, der ja geboren wurde in Frankreich, genauer gesagt in Les-Ulis, einem Vorort von Paris, gehört zur Metropolregion Paris, ne?
Genau, das ist ja, also Banlieues, so Speckgürtelmäßig. Und ja, nicht die schönste Gegend, nee, wenn man das so formulieren möchte.
Nee, und also ich finde, das ist ja auch so typisch, finde ich, auch gerade vielleicht für Männer generell, aber Männer aus der Generation, die finden immer einen guten Weg, hinten raus das, was ihnen widerfahren ist, zu rationalisieren. Also Henri hat ja, das wird ja auch Teil der Folge sein, dann nach seiner aktiven Karriere auch irgendwie einen Zugang zu sich selbst gefunden, wo er auch in der Lage war zu sehen, okay, die Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin und was mir vielleicht auch gefehlt hat, familiär, das hat mich schon auch negativ geprägt. Aber er wächst halt auf in einem Haushalt mit Eltern, die aus französischen Überseeregionen kommen, wo latent auch immer so die Angst mitschwingt, man muss wieder gehen, raus aus Frankreich. Das war so eine große Angst, weswegen er auch aufgewachsen ist, mit so einem Gefühl von, ich muss mich immer benehmen, ich darf nicht der Junge sein da draußen, über den es gesagt wurde, habt ihr gehört, das ist der von...
Angst wurde sehr direkt auf ihn übertragen, obwohl er ja als in Frankreich geborener Franzose da gar nicht Gefahr lief.
Also er wollte nie Ärger machen, damit es im Zweifelsfall negativ auf seine Eltern zurückfallen könnte und ist aufgewachsen in einem Elternhaus, was glaube ich auch nicht unüblich ist, wo es natürlich die Basic Goods gab, hat er auch selber gesagt, so die Art und Weise, wie bei uns Wertschätzung ausgedrückt wurde, war durch Essen, was auf den Tisch kam, aber so Sachen wie einfach... ja, zwischenmenschliche Nähe zwischen Eltern und Kind und sowas, das ist etwas, was eigentlich nahezu komplett gefehlt hat und vor allem ja ein eklatanter Mangel war in der Beziehung zu seinem Vater.
Ja, die Beziehung zum Vater, die müssen wir auf jeden Fall nochmal en Detail besprechen, um einmal ganz kurz noch das Upbringing, so ein paar Informationen zu geben. Also mit den Banlieues verhält es sich gerade in den Pariser Vororten halt gerne so, dass da große Siedlungen in sehr schneller und kurzer Zeit gebaut werden und das führt fast zwangsläufig dann immer zu sozial schwachen Regionen, zu Brennpunkten und zu Problematiken. Und so sagt auch Henri, dass... Wie gesagt, er sagt, seine Nachbarschaft war ganz normal, das Leben war ganz normal, aber mit normal meint er eben Gangs, Drogen, Gewalt, aber eben auch die positiven Dinge, die damit einhergehen, die Diversität, das unterschiedliche Essen, die unterschiedlichsten Religionen. Er wächst da sehr weltoffen auf, aber als jemanden oder als Personen, die das alle drei in der Form nicht hatten, liest man das und glaube, also mir als Außenstehender, hört sich nicht so romantisch an, wie er es manchmal retrospektiv klingt.
Das meinte ich damit, dass also jeder rationalisiert in der Rückschau sein eigenes Leben und sagt, das war schon alles gut, so wie es gewesen ist. Er auch gesagt hat, oder man sagt, ich kann nur der sein, der ich heute bin, weil das alles so war. Das weißt du natürlich nicht, ob es wirklich so ist. Und ich glaube, das ist auch Teil davon, dass du halt so ein bisschen deine eigenen Umstände, besonders dann, wenn sie, glaube ich, vielleicht schwieriger waren, relativierst, weil das manchmal leichter ist, als einfach auch diesen Schmerz, der das ja auch oft ist, auszuhalten, dass irgendwelche Sachen vielleicht nicht so cool gewesen sind.
Ich finde die schönste Aussage, die er dazu getroffen hat, die das auch unterstreicht, was du gerade gesagt hast, Stichwort Romantisieren dieser Kindheit. Er ist gereist, ohne zu reisen, weil da so viele andere Kulturen und so viele Leute aus unterschiedlichsten Ländern irgendwie zusammengekommen sind in Lesulis. Und trotzdem hat es ihn nicht nur, was das Familiäre angeht, über das wir gleich noch sprechen müssen, sondern auch einfach die Umgebung hat ihn geprägt, weil ich glaube, wir ticken da alle ähnlich. So, wir haben so den Sehnsuchtsort, ist so viel mit Natur. Also es hat ganz oft mit Natur irgendwie zu tun. Wir wollen raus in die Natur, raus aus der Stadt. Er sagt, wenn er ein paar Tage ohne kein Beton sieht, dann geht's ihm nicht gut. Also das hat ihn dann auch geprägt, weil da gab es sehr viel Beton.
Ist das jetzt schon der Ort, wo wir über den Vater sprechen?
Ja, würde ich schon sagen.
Ich finde, das ist so eine zentrale Figur in seiner Lebensgeschichte.
Vielleicht machen wir noch kurz den Schwenker und sagen einmal, dass er selbst sagt, es ging früh in seinem Leben darum, was bedeutet, ein Mann zu sein. Und das war für ihn in seinem Bild stark sein und auch verbunden mit einer gewissen, mit Wut. Und er sagt, es ist für ihn heute noch komisch, seine Mama zu umarmen. Wo ich schon finde, da liest man, irgendwo ist da ein bisschen ein Knacks drin im Bild von Mann und Frau oder wo auch immer, irgendwas stimmt da nicht 100%.
Also gar nicht mal. Ich glaube, das geht ihm vor allem dann auch um die allgemeine Liebe, die er erfahren hat oder eben nicht erfahren hat. Weil ich sowohl seine Mutter als auch sein Vater waren halt keine Leute, die jetzt besonders herzlich waren. Also wie du schon gesagt hast, es gab die Dinge, man hatte alles, was man braucht, aber es fehlte halt so ein bisschen auf der zwischenmenschlichen Ebene. Und da waren wohl beide Elternteile etwas kühler auf jeden Fall.
Sie trennen sich mit 7, also als er 7 ist, trennen sich seine Eltern und er wächst bei seiner Mutter auf, aber sein Vater ist der früheste und wichtigste Einflussnehmer in seiner Karriere fußballerisch und jetzt gehen wir eben genau dahin, denn diese Beziehung zu seinem Vater, also ich hab nur zwei Sätze gelesen und hab erstmal geschluckt, kann ich sagen.
Also du sagst früh und früher geht's ja nicht, weil der Grundstein wird ja quasi gelegt mit seiner Geburt. Denn da gibt es ja diese Geschichte, wo Henri ausdrücklich selber sagt, das ist nicht nur so eine Story, das haben ihm seine Onkel, seine Tanten, die dabei waren, bestätigt, dass sein Vater ihn auf dem Arm hatte nach der Geburt, gesagt hat, dieses Baby wird ein großartiger Fußballspieler und ihn dann wieder abgelegt hat.
Ja, und jetzt also, könnt ihr euch vorstellen, wenn der Vater diese Idee hat. Der Vater hat die Idee davon, mein Sohn wird guter Fußballspieler, weil natürlich kann er das in dem Moment nicht geahnt haben oder gesehen haben, whatever. Dann kannst du dir vorstellen, wie viel Druck da ausgeübt wurde, gerade im jungen Alter.
Ja, und das zu sagen und das Kind dann wieder abzulegen.
Also ich muss sagen, ich könnte heulen. Ja. Ich finde das wirklich so schlimm, diesen Gedanken. Und vor allem, also ich glaube, es ist ganz natürlich angelegt in allen Kindern, geliebt, also sie wollen geliebt werden von ihren Eltern. Das ist der natürlichste Impuls, den es gibt. Und gerade, glaube ich, Söhne streben immer nach der Anerkennung ihres Vaters. Das ist völlig normal. Und wenn es die aber einfach niemals gibt, wenn du einfach immer tiefer und tiefer graben musst, das ist so trist, das ist so schlimm, glaube ich, für einen Heranwachsenden. Und glaube ich, das sind der letzte einfach bleibende Schäden. Das erzählt er ja auch, dass er irgendwie in einem Jugendspiel 6 Tore gemacht hat und danach erstmal von seinem Vater vorgehalten bekommen hat, was alles scheiße gelaufen ist in dem Spiel, was er schlecht gemacht hat, kommt nach Hause, komplett geknickt, Mutter fragt, habt ihr verloren? Er sagt, nee, ich habe 6 Tore gemacht. Aber also dieses Gefälle zwischen der Realität und dem, wie er sich dabei gefühlt hat, und das zieht sich, finde ich, eigentlich fast durch diese Laufbahn durch.
Ich finde, dass der Vater nutzt diesen Drang, den der junge Thierry Henry hat, ihm zu gefallen, aus, indem er quasi ihm suggeriert, du kannst mir nur gefallen, indem du gut Fußball spielst. Und immer wieder noch besser Fußball spielst. Und das ist natürlich eine emotionale Manipulation. Thierry Henry sagt selbst, sein Vater habe ihn programmiert, um erfolgreich zu sein. Alles sei eine Mission gewesen, um den Ansprüchen des Vaters gerecht zu werden. Ihm zu gefallen und seine Träume zu leben.
Ja, oh. Er ist halt wirklich dann auch dadurch, logischerweise, wie es bei vielen Menschen, auch gerade unserer und auch natürlich Henrys Generation, bei denen es der Fall ist, zu diesen People-Pleasern geworden. Die halt immer darauf aus sind, es allen recht zu machen und ja, niemandem auf die Füße zu treten, ja, nichts falsch zu machen. Und er sagt auch, dieses ständige kritisiert werden und dieses nicht so richtig richtig machen können, hat ihn dazu gebracht, halt wirklich dann auch noch, dann als Trainer beispielsweise, aber auch schon als Spieler, so unglaublich und fast übermäßig detailverliebt zu sein. Also wirklich, ja, einfach immer alles richtig zu machen und es allen recht machen zu wollen.
Er hat das Glück, dass er noch Leute auf seinem Weg getroffen hat, auch andere Männer, die zwar nicht sein Vater waren, aber vielleicht eher Vaterfiguren verkörpert haben in einer positiven Art und Weise. Das geht, glaube ich, los mit einem seiner frühesten Jugendtrainer, Jean-Marie Panzer.
Ja. Panzer!
Moment mal, bist du mit Panzer aufgewachsen?
Paul Panzer!
Paul Panzer!
Ich dachte, das wäre so ein regionales Phänomen bei uns gewesen.
Nein, der war deutschlandweit dann irgendwann. RP1? Der hat es geschafft.
Nein, der hat es geschafft.
Von diesem Telefon-Ulknudel war er derjenige, der es geschafft hat.
Panzer!
Ja.
Beneta!
Ich muss darüber sehr lachen, weil das auch mit Panzer mit A hinten geschrieben ist.
Ja, eben. Deswegen, das war das erste, wo ihr wisst gedacht,
ich habe einen meiner besten Kumpels, ist Langer, und es gab noch das Pendant Panzer, auch mit A geschrieben hinten. Den gab es bei uns auch. Der war so groß und so breit. Liebe Grüße.
Und, also muss sagen, also erstmal. Diese Telefonscherze von Paul Panzer sind ein Guilty Pleasure für mich. Ich find die sehr lustig, muss ich sagen.
Ja.
Die holen mich komplett ab. Aber dieser andere Panzer, der Jugendtrainer,
Jean-Marie,
dem wurde damals gesagt von einem guten Freund, hier bei der UL von Lesolis, da spielt jemand, den musst du dir mal anschauen. Und dann hat er ihn spielen sehen gegen die Mannschaft seines eigenen Sohnes, die wiederum 6-5 gewonnen hat. Aber Henri hat alle 5 Tore gemacht. Also es war wirklich auch so ein Fall von, ich habe generell, Henri war so jemand, den hast du gesehen, schon im Kindesalter, und es war sofort klar, anders, das hier ist speziell.
Von Anfang an und sagt das, jeder Trainer das über ihn.
Genau, und das finde ich aber besonders spannend, weil wir haben jetzt über schon einige gesprochen, die einfach so auch eine intrinsische Motivation hatten und so eine Leidenschaft für Fußball. Bei Henri sagt man, dass er gar nicht so richtig Spaß hatte als Kind am Fußball. Dass er halt das für seinen Vater gemacht hat und auch gut war und vor allem ultra schnell war, schon im jungen Alter. Mhm. Aber nie so richtig Freude zu Beginn daran hatte. Und auch das zieht sich durch.
Und er ist ja auch dann zu der Jugendmannschaft gewechselt von diesem Jean-Marie Panzer zu
Palaiseau,
so wenn wir es mal aussprechen an der Stelle. Und ist dann dort aber letztendlich auch rausgeflogen, weil sein Vater beim Spiel sich mit einem Schiri angelegt hat, für einen Spielabbruch gesorgt hat und dafür gesorgt hat, dass er eben rausflog. Nur der gute Herr Panzer hält das für eine schlechte Idee und ist deswegen mit Henri gemeinsam gewechselt zu einem anderen Verein.
Golden Ticket, Junge. Der hat ganz genau gewusst, was abgeht. Der war wie Willy Wonka hier, der Opa, der plötzlich nochmal sich selbst Beine gemacht hat, als er das goldene Ticket gesehen hat. Ist mit ihm dann gegangen und bleibt bis heute ein Vertrauter von Henri. Sind bis heute im Kontakt und ja. Aber nicht nur mit ihm, auch mit dem Papa eben. Ja, also diese Beziehung, die ja natürlich irgendwann dann zu einer Dreiecks-Vierecks-Beziehung wird. Es kommen immer mehr Leute rein mit dem Vater. Die bleibt immer ein großes Thema, denn zwischenzeitlich, als es dann für Henri nach Monaco geht, seiner ersten Profistation, wiederum auf Empfehlung von Jean-Marie Panzer, bricht er den Kontakt zu seinem Vater ab.
Das tut er. Ich glaube, das ist normal, dass sich sowas dann wieder annähert. Also es gibt, glaube ich, auch Fälle von, okay, da ist der Bruch so krass und das irgendwie das Vergehen zwischen Eltern und Kind so groß, dass es da keinen Weg zurück mehr gibt. Aber ansonsten, ich glaube, in den allerwenigsten Fällen können Kinder ohne ihre Eltern. Also das ist fast unmöglich, glaube ich, diese Abnabelung zu schaffen. Deswegen rede ich natürlich. Aber ja, er geht dann nach Monaco mit 17. Davor kommt er noch in dieses Internat Clairefontaine, dieses berühmte mit 13 Jahren bereits. Also da bewerben sich jährlich um die 1600 Spieler damals, wovon 23 ausgewählt werden. Und Henri ist eben einer davon. Und auch das, also dieses Nadelöhr an Leistungskultur, durch das du durch musst, inklusive so einem Internat. Mhm. Das ist einfach auch schon auf einer sportlichen Ebene, aber ich glaube auch sowas, die Internatserfahrung auf einer mentalen Ebene, so ein krasser Aussiebungsprozess.
Vor allem damals zu dieser Zeit in Frankreich, wo es quasi, jetzt mal überspitzt gesagt, nur diese eine Schule gab, nur diese Clairefontaine gab. Nicht so wie heute, wo es irgendwie NLZs in allen größeren Städten gibt, sondern das war der Ort, wo du sein musst. Da musstest du dich durchsetzen. Und das macht die Sache ja noch, also das Nadelöhr ja noch kleiner eigentlich, als es heute der Fall ist.
Ich habe mir im Mittelfeld den Ball geschnappt, mich umgedreht und bin in Richtung Tor gelaufen. So könnte die Anekdote eines Fußballprofis beginnen, der aus seiner Zeit im Jugendfußball erzählt, als er einfach so viel besser war als alle anderen. Der 60 Kilometer radelnde Hoeneß, der anschließend 4 Tore schießt. Thierry Henry hat das nicht über seine Zeit im Heimatverein gesagt, sondern über seine Profikarriere. Denn genau das hat er gemacht. Sich den Ball geholt, aufgedreht und ein ganzes Team voller Fußballprofis dazu herausgefordert, ihn zu stoppen oder es zumindest zu versuchen. Am 21. Februar 2006 fordert Henry nicht irgendwelche Fußballprofis heraus, sondern die Galaktischen von Real Madrid. Er schüttelt erst am Mittelkreis Ronaldo ab, schiebt sich dann elegant durch Guti und Mecha hindurch und als ein junger Sergio Ramos zur vermeintlich rettenden Grätsche ansetzt, ist der Ball schon auf dem Weg ins Tor. Zwischen Ballannahme und Einschlag im Netz vergehen 7 Sekunden. Ronaldo, Beckham, Zidane, Raúl, Roberto Carlos. Das königliche Star-Ensemble ist auch an diesem Abend prominent besetzt, doch die Zuschauer im Bernabeu sehen keinen besseren Spieler als Thierry Henry. Ja, dieses Tor gegen Real Madrid, und ich habe es halt genommen, weil es eben von ihm dieses Zitat gibt, wo er so gesagt hat, ich habe mir den Ball im Mittelfeld abgeholt, aufgedreht und einfach gemacht.
Ja,
und du würdest so meinen, das ist so das Zitat von jemandem, von einem großen Spieler vielleicht, der so über seine Jugendlaufbahn spricht, wie es so damals war, als er halt einfach krass besser war als alle anderen. Aber er redet einfach, also in dem Fall über ein Spiel gegen Real Madrid, wo er auftritt, losläuft und Tor schießt, nach dem Motto, wie es eigentlich ganz wenige gesagt haben, was wollt ihr eigentlich machen?
Ja, aber ja, auf jeden Fall. Krasses Tor ist mir gar nicht so in Erinnerung geblieben. Also ich denke an viele andere schöne Tore.
Der Katalog ist groß.
Der Katalog ist wirklich riesig bei Henry, aber es ist halt wirklich, wie du sagst, mit dieser Leichtigkeit und gleichzeitig dieses, das, was ich ganz am Anfang meinte, diese Mischung aus Speed und Technik und gleichzeitig dann noch einer gewissen Physis, weil die Leute prallen ja von ihm ab bei hoher Geschwindigkeit, also die Contact Balance.
Ich würde sogar, mehr als eine gewisse Physis geben. Ich finde es fast freaky, wie physisch er war, gemessen daran, dass er mit 39 km/h auf dich zugeschossen ist. Ja. Da an der Stelle,
wie schlaksig er aussah.
Ob der wirklich 39,2 km/h gelaufen ist, das steht da, ob das stimmt. Es ist aber scheißegal.
Es ist gefühlt wahr.
Genau, weil am Ende ist völlig egal, welche Zahl da steht, denn hier, wie so oft, du kannst es nur im Kontext der Zeit messen. Und er war so viel schneller als alles um sich herum. Und diese Kombi, die du gerade beschrieben hast, aus Technik und dieser Athletik, ist ja, wenn wir ehrlich sind, ein Blick in die Zukunft des Fußballs gewesen, die uns da schon Ende der 90er gewährt worden sind. Oder ein Blick in die Zukunft des Fußballs.
Und also, das Tor ist natürlich aus einer Arsenal-Zeit. Der Weg zu Arsenal ist aber mit ein bisschen Umweg verbunden. Ja. Ist bei Monaco angekommen, hat dort auch eine starke Debütsaison. Also es funktioniert sofort von Anfang an für ihn eigentlich. Also trifft dort zum ersten Mal bereits auf Arsène Wenger, der dann aber aufgrund eines schlechten Starts entlassen wird und den Verein verlässt. Sie sollten sich später wiedersehen, bekanntermaßen. Und wird dann von Monaco weggekauft von einem großen Verein, von einem großen Namen, der aber sportlich so ein bisschen dümpelt, nämlich Juventus Turin. Und erlebt da wahrscheinlich das auf seine gesamte sportliche Laufbahn gerechnet der schwierigste Halbjahr seiner Karriere.
Nicht der erste, der irgendwie so einen Abstecher nach Italien erlebt hat. Ja, sein
Dennis Bergkamp
wollte ich gerade sagen, unter anderem ja auch und einige andere auch, die mal so einen Abstecher nach Italien gewagt haben und das gar nicht funktioniert hat. Aus wahrscheinlich unterschiedlichen Gründen. Also du hast die sportliche Situation von Juve angesprochen, die nicht so berauschend war. Auch da gab es relativ schnell einen Trainerwechsel. Ich glaube, mit Lippi haben sie angefangen und dann auf Ancelotti gewechselt. Ancelotti hat ihn als so linker Schienenspieler eigentlich eingesetzt. Er war ja auch früher eher Flügelspieler, aber musste dann teilweise ja, ein bisschen zu viele Defensivaufgaben erfüllen, wurde sogar teilweise als Linksverteidiger eingesetzt.
Ja.
Ja, das ist so eine Sache in Ancelottis sehr prunkvoller Karriere, die nicht so gut gealtert ist, dass er wirklich in ihm nur einen reinen Flügelspieler gesehen hat.
Man muss noch mal ganz kurz sagen, weil du es schon Arsene Wenger gerade angesprochen hast. Arsene Wenger war der Trainer, der ihm zum Debüt verholfen hat bei Monaco. Also genau. Es ist nicht nur der, der ihn bei Arsenal dann zu dem formt, was er später sein sollte, sondern schon der allererste, der ihm da hilft. Und du hast völlig recht, Marcello Lippi ist erst Trainer und dann kommt Carlo Ancelotti. Also auch witzig, weil in der italienischen Trainerrotation hat sich jetzt nicht unglaublich viel geändert so in den letzten 30 Jahren.
Macht Lippi noch was?
Das glaube ich nicht. Und Ancelotti wird dann später angesprochen darauf, warum er denn Henri immer auf den Flügel einsetzt. Und er sagte, ich dachte nicht, dass er in der Mitte spielen kann. Er hat mir nie gesagt, dass er das kann. Und nachdem er dann ein halbes Jahr da ist, wollen sie ihn gerne nach Udine verleihen, weil sie Massimo Amoroso, würde ich sagen, es müsste Massimo Amoroso sein,
Im
Umkehrschluss haben wollen. Und die Udine sagt, okay, aber nur, wenn wir dafür Henri bekommen. Und darauf hat Henri eine relativ spannende Antwort. Der sagt nämlich, er kriegt nämlich vom Management gesagt, ey, wir vertrauen dir, dass du da hingehst und das gut machst. Und er fragt, vertraut dir der Piero? Dann schick den doch dahin. Und danach ist das Tischtuch mit Juve durch.
Das passt auch zu dem, was man so über den Charakter des jungen Thierry Henry auch so hört. Also auch eine, genau, Ellbogen, sich nicht sagen lassen. Auch kein einfacher Charakter, auch so ein bisschen den leichten Hang zur Arroganz durchaus. Aber ist natürlich auch ein bold Move, vor allem, dass er danach sagt, ja, nee, ich spiele hier nicht mehr. Lass mich in Ruhe.
Also irgendwie auch schon symbolisch, dass er die Rückennummer 6 getragen hat dort, also für das Missverständnis, was es war in Gänze. Und ja, also er hat ja selber gesagt, ich habe einfach, das Mindset war, du musst nichts von irgendjemandem akzeptieren, wenn du es nicht willst. Du kannst einfach Kontrolle über dein eigenes Leben ergreifen und das hat er getan. Und ich glaube auch das ist wieder vielleicht auch so irgendwo eine Gegenreaktion auf das, was er in seiner Kindheit erlebt hat. Weil wenn du überlegst, so, du hast einen Vater, der komplett steuert alles, was du tust, sobald du erwachsen bist, sobald du frei bist, reagierst du vielleicht sehr empfindlich darauf, sobald du das Gefühl kriegst, ey, jemand will dir gerade was überstülpen, was du vielleicht selber gar nicht möchtest. Nur man muss in dem Fall sagen, es war sehr, sehr gut, dass er so meinungsstark und handlungsstark gewesen ist, weil das hat ihm letztendlich den Wechsel beschert, der dann den Weg geebnet hat zu der Karriere eines absoluten Alltimers.
Genau so ist es, denn es geht dann im Sommer, das ist korrekt, nach London zu Arsenal. Und London sollte sein fußballerisches Zuhause werden. Dort wird er sein Meisterstück schaffen. Und deshalb mal die Frage, in welchem Trikot seht ihr Thierry Henry?
Arsenal?
Also das ist die unspezifische Antwort. Ja, ja. Die ganz genaue Antwort, weil das wirklich glasklar vor meinem inneren Auge ist, ist dieses bordeauxfarbene Weinrote mit dem goldenen O2-Logo mit diesem Zeug, was die damals auf der Brust hatten. Arsenal hatte damals eine Phase... Wo die so, doch, die hatten, ich schwöre es, die hat Arsenal so eine Phase gehabt, wo die auf der Brust die Spieler irgend sowas draufgeschmiert hatten, ja, was Mateta. Irgendwie.
Mateta macht das auch heute noch. Das ist einfach so, das ist hier diese
für bessere Ballannahme oder sowas.
Nein, also. für bessere Atmung. Oder? Mateta macht das heute noch. Mateta sieht immer so aus, als hätte so einen absurden Schweißfleck hier vorne drauf, aber das ist einfach nur so ein, irgendein Balsam, so besser durchatmen. So.
Wie Quaporum, sag ich.
Ja, also wirklich, aber ernsthaft sowas. Unbezahlte Werbung.
Also du sagst Trikot 0506 Heimtrikot.
Ja,
das ist das Weinrote.
Das ist das, wo ich ihn ganz klar dran sehe. Das ist für mich das Prägnante, ja.
Ich denke eher an 0203 tatsächlich vor meinem inneren Auge. Das war mit O2 drauf. O2 hatten sie mehrere Jahre und das klassische, also roter Torso und dann weiße Ärmel.
Ja. Was war das?
Das ist, ohne Witz, das ist so ein Rub für bessere Durchatmung. Okay, also, wir haben gerade ein Foto rausgesucht. Ich bin tatsächlich, ich habe es nämlich vorhin schon erraten, welches Trikot Niklas nennen würde. Für mich ist genau dasselbe. Ich bin auch bei dem Weinrot mit Gold. Da denke ich irgendwie dran.
Ja,
die 14, die stutzen übers Knie.
Es
und
ist natürlich auch das einmaligere edel. Trikot. Und es ist sehr edel. Mhm. Und ansonsten sehen viele Arsenal-Trikots halt auch einfach gleich auch aus. Und der Sponsor ändert sich. Aber woran man natürlich auch denkt, wo wir bei Trikots sind, wir denken an Langarm, wir denken an Handschuhe. Auch eine Sache, ich meine, ihr müsst euch überlegen, das ist Ende der, wann genau ist er gewechselt? Er
wechselt, glaube ich, kurz vor der 2000er.
Genau, also
99, 2000 Ende, ist seine erste Saison in England, glaube ich.
Genau, Ende der 90er. Fußball England, Ende der 90er. Das ist rough, das ist kick and rush, das ist nicht auf Technik ausgelegt.
Nicht nach Bier und
das
Blut.
Ist, genau, das tut weh. Da hat niemand Handschuhe zu tragen. Das macht niemand. Was soll das mit den Stutzen über die Knie? Da wurde er ganz schön für gemobbt von Fans, von Gegenspielern, aber auch von Mitspielern.
Und trotzdem hat es sich durchgesetzt und er ist zum Trendsetter geworden. Und so habe ich als Heranwachsender auch Thierry Henry erlebt. Weil, also ich weiß noch, dass wir damals alle auf dem Fußballplatz unbedingt
Handschuhe?
Nee, diese Stand-Up-Speak-Up-Bänder tragen
mussten. Ja, ja, ja,
diese schwarz-weißen Bänder, das war damals schon so eine Antirassismus-Kampagne. Ja. Und Henri war da für mich so das Gesicht davon. Ja, ich habe ihn total damit verknüpft gehabt. Und das war
überall ausverkauft.
Ja, also, ja, ich hatte die auch. Und dann gab es noch ein gelbes.
Ja, das war Live Strong von Lance Armstrong.
Oh, stimmt.
Ja.
Ja, habe ich getragen.
Ein Bandexperte.
Schuldig.
Ja.
Augenscheinlich, ja.
Aber gut, war ja
es ein war sogar Kurs. Eine Kampagne, die im Januar 2005 von Thierry Henry selber gelauncht worden ist. Also er hat das ins Leben gerufen. Krass. Und ich weiß noch, alle hatten das. Ja. Jeder ist mit diesem schwarz-weißen Band am Handgelenk rumgelaufen.
Ey, ganz ehrlich, ich glaube, dass Thierry Henry der Grund dafür ist, dass ich Handschuhe bei Fußballern cool finde.
Kann also schon sein.
Mit langärmlich. Kurzärmlich nicht so, aber...
Jetzt müssen wir bei Thierry Henry, er kommt jetzt in London an und ab jetzt passiert das, was dann... Sein Denkmal ihm baut. Wir haben jetzt festgezogen, wir sehen Trikot, es ist ganz klar Arsenal. Das, obwohl man vielleicht mal an der Stelle sagen könnte, Thierry Henry ist wie einige der Kandidaten, die wir hier besprochen haben, mit 22 Welt- und Europameister.
Ja. Ja, bei der Weltmeisterschaft 98 noch nicht ganz so viele Einsatzzeiten gehabt.
Und sogar trotzdem gespielt. Bester französischer Torschütze.
Wann? Wo?
Ich glaube, 98 war ja auch schon bester Torschütze für Frankreich, oder? Mit 3 Toren. Schon? Ja?
Ich weiß nur, dass er gespielt hat.
Genau.
Nur im Finale beim 3-0 gegen Brasilien.
Genau. Das habe ich auch abgespeichert. Aber ja, das war ja auch nur der Beginn einer sehr erfolgreichen Nationalmannschaftskarriere. Natürlich dann auch noch mit dem Europameistertitel 2 Jahre später.
Der dann von Viltor gegen Italien eingetütet wird. Und ich glaube, auch da ist er der beste Franzose. Und ja, es war richtig, Thierry Henry ist bei der WM auch schon der beste französische Torschütze. Er ist bei beiden wichtigen Titeln derjenige, der die meisten Tore für sein Land erzielt. Und war es zu weit gehört auch, dass er dann in der abstürzt mit dem Rest der französischen Nationalmannschaft.
Es war doch Henry gegen Cannavaro. Weil ich habe die ganze Zeit hier hochgeschaut, das war im EM-Finale 2000, das war Henry gegen Cannavaro. Ja, es gibt einen Zusammenschnitt von diesem Duell, absolut brutal
ist. So getreten, Alter.
Aber 2000, 100%, da war ein wichtiger Faktor. Mir war nicht bewusst, dass er schon zumindest toremäßig 98 so ein wichtiger Faktor war, weil man muss dazu sagen, im Vorwege dieser Weltmeisterschaft war das kein Kandidat, der safe mit dabei sein muss. Der war super jung, super unerfahren und viele, viele hätten den wahrscheinlich gar nicht mitgenommen.
Und wir kennen ja Henri nur als dieses menschliche Monument. In diese französische Mannschaft hat er selber gesagt, kommst du rein und da ist ein Zinedine Zidane auf dem Trainingsplatz und wenn du ihm den Pass nicht spielst, kriegst du diesen Blick von ihm. Da ist ein Joker F auf dem Platz, wenn du ihm den Pass nicht spielst, kriegst du diesen Blick von ihm. Ein Marseille Desailly, der, wenn du einen Ball verlierst, in der Kabine mit dem Messer auf dich wartet, im sprichwörtlichen Sinne. Hat er so gesagt, also ich glaube auch, also... Er kam ja in eine Mannschaft rein, die schon gespickt war mit absoluten Riesennamen.
Petit, Thuram, Givache, also was die Franzosen da für eine Generation zusammen hatten, Trezeguet, Viltor, das ist wirklich komplett verrückt. Und ja, er muss sich da also auch seine Sporen verdienen. Und jetzt eine Frage, Krügi, die ich direkt mal an dich weitergebe. Findest du, es gibt einen Signature-Move von Thierry Henry?
Ich finde, es gibt viele.
Ja.
Es gibt aber eine Sache, die für mich... komplett heraussticht und wenn du mich nach einem Move fragst, den ich sofort mit Thierry Henry verbinde, das hat auch was mit einem besonderen Tor in seiner Karriere zu tun, das ist der Innenrist-Schlenzer ins lange Eck. Aus teilweise physiognomisch undenkbaren Winkeln, also wo ich mich denke, wie kriegt man die Hüfte so aufgedreht, dass man den Ball immer noch so mit der Innenseite ins lange Eck spielen kann.
Yoga, Hüfte öffnen.
Ja, ich weiß nicht. War das so eine Yogi-Maus?
Weiß ich nicht.
Die Yogi-Maus?
Zumindest hieß es, dass er sehr auch an seiner Athletik gearbeitet hat und schon früh eben solche Dehnübungen gemacht hat, die man zum Teil damals noch nicht gemacht hat. Übrigens, sicherlich hat Henri diverse Signature-Moves. Für mich ist es das 100%. Mhm. Nicht umsonst habe ich das auch in meinem ersten Case mit drin gehabt. Denn er wird ja bei Arsenal dann, geht er vom linken Flügel, wird er zum zweiten Stürmer. Aber sein natürlicher Habitat ist eben von links ins Zentrum rein und dieser Schlenzer aufs lange Eck, Also gefühlt von seinen 100 plus Premier League Toren waren irgendwie 98 in dieser Art und Weise.
Das Spannende ist, das Tor, was du mitgebracht hast gegen Real, war eins der, ich glaube, wenigen mit dem linken Fuß. Das war, sein linker Fuß war nicht seine Stärke.
Aber auch nicht schwach.
Ich fand,
er war sogar fast beidfüßig, aber er hat den rechten halt klar präferiert.
Und was man bei dieser Arsenal-Zeit, du sagst jetzt von links nach innen ziehen, was ihn so besonders gemacht hat, ist, dass er die Stürmerposition komplett revolutioniert hat. Weil man muss dazu sagen, er hat sich bei so Leuten wie George Weah, Ronaldo, Romario inspirieren lassen. Das waren alles Mittelstürmer, die sich auch mal fallen gelassen haben. Ronaldo ja auch einer, der häufig aus der Tiefe durchs Zentrum gedribbelt ist und dann zum Abschluss kam. Was er aber Neues gemacht hat, war, aufgrund seiner Ausbildung auf dem Flügel war, er wurde zwar als Mittelstürmer aufgestellt, hat sich aber auf den Flügel fallen lassen. Sowas, was wir heute andauernd sehen. Er war eigentlich der Erste, der es wirklich so konstant durchgezogen hat.
Ich finde auch, er hat den, also die Art und Weise, wie für eine ganze Zeit lang Stürmer gespielt haben und Elemente davon sind heute völlig normal. Ja. So als Stürmer musst du in der Lage sein, nach außen auszuweichen und vielleicht einen Tiefenlauf anzubieten, ja, irgendwie im Halbraum oder was auch immer. Das sind alles Dinge, wo ich auch sagen würde, oh, hier ist das ganz klar entscheidend mitgeprägt, das Bild davon, was ein Stürmer auf allerhöchstem Niveau im Komplettpaket mitbringen muss. Also würde ich komplett mitgehen.
Gibt es den aktuell besten Franzosen, wenn man nicht Ulysse nimmt, überhaupt in der Form, wenn es Thierry Henry nicht vorher gibt? Oder anders gefragt, steht Mbappé auf Thierry Henrys Schultern?
Nein, ich finde, die sind so ähnlich. So ähnlich.
Beide grade, Monaco-Jugend, beide pfeilschnell.
Also gerade der ganz junge Mbappé, der noch häufiger auf dem Flügel gespielt hat und noch mehr seine Schnelligkeit ausgespielt hat, seine Dynamik, sein Antritt, hat mich am Anfang ultra krass an Thierry Henry erinnert. Als er vor allem auch noch verspielt war.
Nein, aber falsch, sondern ja, weil dann sind wir uns einig. Ich hab's nämlich auch gedacht, ja.
Gibt es ihn ohne Henry? Nein.
Ja. Die zweite Frage war, steht er auf den Schultern? Das wäre ja gewesen.
Da war ich schon raus.
Ja. Also es gibt wahrscheinlich schon den Profifußballer Kylian Mbappé.
Genau.
Also ich glaube, so wie modellierst du dein Spiel und wen hast du im Kopf, wenn du irgendwie an einen Fußballer denkst, wie du sein möchtest selber als Spieler, dann wird ganz klar Thierry Henry eine ganz große Rolle in seinem Kopf gespielt haben.
Sagt Mbappé auch selber, dass er sich da orientiert hat, logischerweise, so wie viele andere moderne Marcus Stürmer. Rashford,
wer auch immer, ja, der wirklich auch genau, das nicht so unähnlich ist.
Ne? Also diese Aussage,
das ist die Version von ihm,
würde ich sagen. Lieblingsspieler eurer Lieblingsspieler,
ja.
Henry trifft das extrem zu.
Man muss da jetzt mal an der Stelle, weil das kommt manchmal so ein bisschen kurz, weil wir wollen ja nicht einfach Statistiken wiedergeben, aber ich glaube, für manche Leute ist es wichtig, nochmal zu hören, wie dominant Thierry Henry in England war. Ja. Und also wie gesagt, er hat viermal ist der Torschützenkönig geworden, da in einem ewigen Duell mit Van Nistelrooy, gibt schlechtere Gesellschaft auf diesem Planeten.
Wobei man aber sagen muss, niemand hat es vorher geschafft, viermal die Torjägerkanone zu holen.
Seitdem.
Mo Salah.
So, auch aber nicht
Van Nistelrooy definitiv nicht.
Ich lese euch jetzt seine ersten Premier League-Saisons vor. Er geht rein mit einer 17-8, 17-9, 24-6, 24-21, 30-9, 25-16, 27-6 und dann verlässt ihn so ein bisschen körperlich für die nächsten Jahre.
24-21.
In einer Zeit, das war unheard of. Das gehört sich nicht. Das hat bis heute niemand getoppt aus Gründen.
Und deswegen ist ja auch, also aus heutiger Sicht, Henry gegen Van Nistelrooy keine Debatte. Nee, weil, also bei allem Respekt vor Ruud van Nistelrooy, Henry hat ja quasi dasselbe gemacht wie Van Nistelrooy und dann noch zweistellig aufgelegt und noch viel mehr zum Spiel beigetragen. Also diese Komplettheit, die ist einfach auf einem ganz anderen Level gewesen. Und das kam, glaube ich, auch von seinem Spiel auf dem Flügel, dass er daher kam, dass er halt recht früh auch die Freude gelernt hat am Vorbereiten. Hat er auch gesagt, dass er ja bekannt dafür war, dass er bei eigenen Toren fast gar nicht gejubelt hat, immer so eine Stoik im Gesicht hatte, aber sich eigentlich immer gefreut hat, wenn er vorbereiten konnte und das hat sich auch durch seine Laufbahn durchgezogen.
Das ist gut, dass du es ansprichst, das ist genau das, was ich eingangs meinte, dieses People-Pleaser-Empfinden, diese Mentalität, dass er sich mehr darüber gefreut hat, jemandem ein Tor aufzulegen, als selber eins zu machen.
Und Thema, also wie wurde er gesehen, wie ist seine Wahrnehmung, wir haben jetzt Marcus Rashford genannt, wir haben also Mbappé genannt, ich finde es so krass, dass Thierry Henry heute einfach so es gibt kaum einen größeren oder kaum mehr gemeinsamen Nenner als Thierry Henry. Ich habe total im Kopf dieses Spiel von Panama gegen die USA, wo Panama sensationell die USA und schlägt. Die
Spieler kommen.
Henri sitzt da als TV-Experte und die Spieler kommen alle zu ihm, angeführt vom Torschützen, der danach sagt, mein großes Idol Thierry Henry hat sich noch ein Trikot von ihm geholt und gehen dahin. Jeder liebt Henri.
Ja, und es ist auch schwer, ihn nicht zu lieben. Und Jamie Carragher, der ja auch einer von seinen Kollegen ist, sagt ja auch über ihn, ey, damals habe ich in der Liga gespielt und verteidigt gegen ihn, wo wir reihenweise Topspieler hatten. Und wir wussten, es ist immer ein Battle, das müssen wir tun, um den zu verteidigen. Aber es gab einen einzigen und da habe ich mich jedes Mal machtlos gefühlt und es hat sich nicht angefühlt wie ein Duell und das war Thierry Henry.
Also, ja. John Terry, bekannt als tendenziell eher Fußball-Arschloch, der diverse Dinge gemacht hat, aber auch gesagt hat, auch im Nachhinein so nach dem Motto, krank sein gab's nicht und sowas, immer gespielt. Also richtig so diese Tough-Guy-Nummer durchgezogen hat bis zum Ende, hat trotzdem gesagt, es gab einen Spieler, wenn ich wusste, das steht morgen an, da habe ich unruhig geschlafen und das war auch bei ihm Thierry Henry.
Er ist eine Kultfigur, er ist ein Idol, auch heute geblieben, das ist echt Wahnsinn. Krüger, würde er dieses oder heute in einer anderen Rolle spielen?
Das Ding ist, ich bin so davon überzeugt, dass Thierry Henry fast jede offensive Position bekleiden kann.
Ich bin nicht dagegen.
Ist mir egal. Also,
ich glaube sogar eigentlich nicht. Ich glaube fast, dass er eine Rolle geschaffen hat, ja so als, also dieser unfassbare Tiefgang zweite Stürmer, das hat er ja fast so ein bisschen erfunden in der Form, zumindest im modernen Fußball. Und ich glaube, er wird das weiterhin
so. Und zu dem Thema, kann alles machen, passt ja auch, was wir in der Bergkamp-Folge hatten, dieses Zitat von Dennis Bergkamp, der glaube ich so, war das Bergkamp, der meinte, ich habe irgendwann so verstanden, bei Fred Jungberg muss ich so, ja, so machen oder was auch immer. Und bei Henri war es egal nach dem Motto. Du konntest einfach den Ball geben und der hat dann schon was draus gemacht. So. Und das ist einfach, ich glaube einfach auch, dass alles möglich gewesen wäre. Das ist ein Level an Talent, ein Level an Qualität. Ob das Doppelspitze ist, alleiniger Stürmer, linker Flügel, was auch immer, juckt nicht.
Er sagt über ihn Wortlaut, he's very special in every way. He doesn't really have a weakness in his game. He makes it look so easy. He can create goals, he can score goals. He got the pace, he's got the strength and he got the skills as well.
Bekommt er einfach alles. Ja, und weil das Lustige ist ja, bis er zu Barcelona gegangen ist und dann unter Guardiola gespielt hat, hat er ja eigentlich gar nicht so viel auf taktische Vorgaben gegeben, dann einfach gemacht. Er sagt zwar auch, Arsène Wenger ist die Person gewesen, die ganz viel in seinem Verstand unlockt hat, also was so Professionalität angeht, wie man immer im richtigen Moment performt, aber so auf dem Platz hat er ja auch von Wenger gerade extrem viele Freiheiten bekommen. Also gerade, er hat ihn ja dann ins Sturmzentrum gestellt, hat ihm trotzdem gesagt, geh dahin, wo du es für richtig hältst.
Was, glaube ich, auch ging, weil, muss man auch sagen, Theorie, das sieht man ja auch heute, wenn er als Experte auftritt, einfach ein, sowohl als Fußballer, einfach aber auch grundsätzlich einfach sehr, sehr intelligenter Mann, der einfach eine Cleverness hat, die also du auf dem Platz gesehen hast, aber auch heute hörst, wenn er sich artikuliert und eben, wie ich finde, auch ein sehr, sehr bereichernder Experte ist.
Es wundert mich fast, dass er als Trainer keinen größeren Erfolg hatte. Weil häufig sagt man ja so, diese sehr guten Spieler finden es dann schwer, Trainer zu werden. Aber wenn du Henry als Experte zuschaust, finde ich, hat er eine so unfassbar gute Ansprechhaltung. Der nimmt ein Video von Gyökeres im Champions-League-Spiel und gibt dir das Gefühl, dass du dieser Stürmer sein könntest und jetzt gerade beigebracht bekommst, wie du dich bewegen müsstest eigentlich, wie dieser Kontakt hätte laufen müssen. Und dieses Spielverständnis, dieser hochintelligente Mensch, es wundert einen fast, dass er nicht früher seine Faszination für Taktik so entdeckt hat.
Ja, ich glaube, es ist kein Wunder, dass er kein guter Trainer geworden ist.
Ja.
Weil er, glaube ich, zu gut war auf eine gewisse Art und Weise als Offensivspieler allen voran. Weil viele gute Trainer sind ja auch so diese Dirigenten im Mittelfeld gewesen. Er lebte ja aber auch vor allem über seine Technik. Wir haben alle die gleiche... Christian Streich?
Der hat es, glaube ich, ursprünglich mal gesagt, diese These, die wir alle seit Jahren reiten, dass langsame Spieler tendenziell bessere Trainer werden.
Es gibt diese eine Story, ich weiß leider nicht mal, welcher...
Muss der schlecht sein als Trainer.
Welcher Spieler das gesagt hat, aber irgendeiner, der unter Henri, ein belgischer Spieler, glaube ich, hat gesagt, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das ist, Henri als Trainer zu haben, weil der verlangt von dir Dinge, die er vielleicht konnte, aber niemand hier auf dem Platz, der sagt, ja, spiel den doch dahin, 40 Meter diagonal, flach übers Feld oder so. Ja, geht nicht, aber Thierry Henri hat in seinem Kopf, ja, das geht, das konnte ich ja. Ja, und das ist dann halt der Unterschied. Er kann sich halt nicht.
Haltung von sehr guten Spielern, ja.
Genau, er kann sich da nicht so ganz dann in diese Spieler hineinversetzen, dass vielleicht nicht alle dieses spielerische Talent, diese Technik hatten wie er und vor allem nicht die Athletik.
Jetzt müssen wir uns langsam ein bisschen ranhalten, aber zur Geschichte Thierry Henry gehört eben auch noch, dass er Arsenal dann verlässt. Er geht zu Barcelona und das passiert im Sommer 2007, denn er hat ein ganz großes Ziel, er muss diese Champions League gewinnen. Diesen Henkelpott, das ist das Einzige, was ihm eigentlich noch fehlt in seinem Sammelsurium, denn im Ballon d'Or, der ist ihm verwehrt gewesen. Eine Saison hat Pavel Nedved einen gewonnen. Mal wurde der Mannschaftserfolg ganz klar über ihn oder seinen Individualerfolg gestellt. Ich finde es auch, es ist eine Frechheit, denn Thierry Henry war sicherlich in einem dieser Jahre der beste Fußballer der Welt.
Ist halt das Problem in diesem Jahr, wo er, was war das, 24, 21 aufgelegt hat. Da hat Arsenal, glaube ich, nichts gewonnen.
Nee, und
also Zweiter in der Liga.
Geworden, oder?
Genau. Ja. Genau, da ist es Nedved geworden. Da ist Juve, glaube ich, auch Champions League. Auf jeden Fall werden die was gewonnen haben, da bin ich mir ziemlich sicher. Und Arsenal hat nicht und das zählt dann halt am Ende schon. Trotzdem, also, es ist schon
crazy. Du brauchst irgendeinen Moment, wo du so machst, um das Ding zu gewinnen. Also mit irgendeinem Pokal halt. Ne? Ja. Also, sonst geht es einfach nicht. Das ist, glaube ich, die große Tragik, weil ich finde auch, also kann's. Also mir nicht erzählen, dass Pavel Nedved besser
ist. Nein, natürlich nicht.
Ist einfach nicht darstellbar.
Pavel Nedved hat selbst gesagt, er ist mindestens der beste Stürmer der Welt. Also da klingt ja schon so ein bisschen durch, dass er vielleicht einfach der bessere Spieler ist.
Auch wusste, was Sache ist.
Ja.
Also, Klammer, bei Arsenal übrigens Invincible, ungeschlagen Meister geworden. Also,
auch noch passiert.
Genau, also es ist einfach so schwer, die Gesamtheit von Thierry Henry einzufangen innerhalb von so einer Folge hier. Aber ja, Barcelona, der Verein, der ihn halt schon auch daran gehindert hat, diesen Henkelpott zu gewinnen vorher, denn er war ja einmal im Champions-League-Finale mit dem FC Arsenal und hat dieses dann gegen Barcelona verloren, obwohl er selbst die 1-0-Führung erzielt hat.
Also Jens Lehmann hat ihn gehindert.
Ich wollte gerade sagen, war das das Spiel, wo Jens Lehmann nach 18 Minuten Eto'o gefällt hat?
Ja,
ja, ne?
Ja,
das müsste es gewesen sein.
Das war dieses Finale. Ja. Und ich finde, dass dieses Kapitel Barcelona in vielerlei Hinsicht nochmal ein ganz, ganz wichtiges ist, weil man muss bedenken, dass Thierry Henry zu dem Zeitpunkt seines Wechsels nach Spanien auch private Probleme hatte, hat sich da gerade von seiner Frau scheiden lassen und hat dann wirklich irgendwie auch so einen Lebenswandel gehabt und wollte alles irgendwie aus England hinter sich lassen und in England lassen. Wurde auf einmal zum Playboy und wurde da auf Partys gesichtet und so weiter, was relativ untypisch vorher von ihm war. Und der hat da gelernt oder musste da lernen, sich auch unterzuordnen. Also wirklich nicht mehr da die erste Geige zu sein. Der kam dahin, wo ein sehr, sehr junger Lionel Messi am Start war, gleichzeitig aber noch ein Ronaldinho und noch viele andere sehr, sehr gute Spieler. Und da hat er zum einen eben gelernt, nicht mehr der große Star in einer Mannschaft zu sein. Und gleichzeitig, was ich eben schon gesagt habe, dann als Guardiola kam, am Anfang war es noch Frank Rijkaard, aber als Guardiola dann kam, auch halt taktisch ja deutlich mehr für die Mannschaft auch zu arbeiten.
Cesc Fabregas übrigens, der mit beiden gespielt hat, sagt, ich habe mich mit zwei Spielern habe ich das Gefühl gehabt, die könnte nicht verlieren, Messi und Thierry Henry.
Und dann haben sie beide in einer Mannschaft gespielt und guess what, sie haben nicht verloren.
Champions League gewonnen. Und mit diesem Champions League Sieg ist für Henry dann der Arc Profifußball fast abgegolten. Es geht in die USA und dann hinten raus geht es wie gemalt nochmal zurück zu Arsenal und er trifft, ich glaube, im Cup bei seiner Rückkehr. Und da ist es dann eben so, wie ich es vorhin in meinem Case gesagt habe, er trifft in einem Stadion, vor dessen Tür eine Statue von ihm selbst steht. Und das ist, da ist einfach ein Haken dahinter. Da kannst du einfach sagen, das Haus habe ich gebaut, Freunde.
Ja. Dieser Moment.
FA Cup Leeds war es, glaube ich, ja.
Dieser Moment, ich habe ihn mir vorhin nochmal angeschaut, aber ich habe ihn mir damals zigmal, ist für mich.
Und er macht ja auch so Peak-Ori-Tor, ne?
Ja, deswegen, das ist das Tor, auf das ich angespielt habe. Der kriegt da den Ball durchgesteckt. Und dann schlänzt er den da ins lange Eck und dieses Stadion rastet aus. Und Stichwort, keine Mimik bei einem Tor. Ich meine, da ist er schon deutlich älter, auch übrigens lässig, wo er dann mit dem Vollbart aufläuft. Das stand ihm auch sehr, sehr gut, muss man sagen. Und da bricht es auch aus ihm heraus. Ich weiß nicht, ob er da schon angefangen hat, vieles aufzuarbeiten, was er unter anderem in diesem Podcast, den wir sehr empfehlen können, Diary of a CEO, generell ein sehr guter Podcast, wie ich finde, wo er zu Gast war und sehr, sehr reflektiert auch über seine charakterliche Entwicklung und seine mentale Entwicklung spricht. Ich weiß nicht, in welchem Status er da war, als er bei Arsenal getroffen hat, aber da ist es ja komplett aus ihm herausgebrochen. Legendärer Jubel, das Stadion komplett explodiert, da springt Arsène Wenger in die Arme. Für mich einer der schönsten Momente der Fußballgeschichte.
So, wir haben festgehalten. Er ist bis heute eine Kultfigur, er wird bis heute beliebt. Es gibt ganz klar moderne Erben, einer davon Kylian Mbappé. Es gibt Spieler, die ihn heute als Vorbild nennen. Und es gibt eine Frage, Christoph Kröger, die ich dir stellen will. Und zwar, wo gehört der Mann hin?
Stell dir vor, du spielst die beste Premier League-Saison eines Stürmers aller Zeiten. Stell dir vor, du wirst viermal Torschützenkönig der Premier League, was keiner vorher geschafft hat. Stell dir vor, deine Mannschaft wird ungeschlagen Meister, bis heute einmalig, bis Rekordtorschütze Arsenals, mit Abstand und zweifacher Golden Boot Gewinner. Das Resultat? Du gehst Jahr für Jahr beim Ballon d'Or leer aus. Wenn Thierry Henry auch noch diese Auszeichnung bekommen hätte, was gäbe es an dieser Karriere noch zu meckern? Welt- und Europameister, Vize-Weltmeister, Champions-League-Sieger, Meister in Frankreich, England und Spanien. Einer der einflussreichsten Spieler dieses Jahrhunderts. Was will man mehr? Es wäre wahrscheinlich noch etwas mehr gegangen, das weiß nicht nur Arsène Wenger. Ich bin ehrlich, es fällt mir schwer, hier objektiv zu urteilen. Dafür hat er meine Jugend zu sehr geprägt. 99 in meinem Herzen. Rational betrachtet, wahrscheinlich, vielleicht, möglicherweise nur Gold?
Okay. Okay, okay, okay.
Hast du nicht gedacht, ne?
Nee, hätte ich nicht gedacht. Ja. Oh, ich will am liebsten jetzt direkt in die Diskussion hier schon gehen.
Ja, wir haben vorhin auch so ein bisschen was abzuhaken, glaube ich. So ein paar Fragen, die wir einfach stellen müssen. Hat er sein Potenzial ausgeschöpft? Ich finde ja.
Ja.
Laut Arsène Wenger, nein. Arsène Wenger sagt 60-70% haben wir gesehen. Aber da würde ich mal sagen, das lassen wir mal. Ja.
Ist eine Definitionsfrage.
Kannst immer noch mehr gewinnen.
Mehr geht immer.
Also, auch das ist ja so ein bisschen die Schere zwischen also der Selbstwahrnehmung Thierry Henry und der Wahrnehmung von außen, wo er selber so teilweise ja auch fast schon klein geredet hat, wie das talentierte gewesen ist. Und Leute von außen schauen drauf und sagen, ja, einer der talentiertesten Spieler aller Zeiten, wenn nicht vielleicht sogar der talentierteste. Ja. Ich würde trotzdem sagen, du hast eine Invincible Season, du hast diese Art von Zahlen aufgelegt, du hast eine Barca-Saison, in der du alles gewinnst, in der er ja auch nicht Trittbrettfahrer war, sondern wirklich stark war. Ich glaube, 19 Tore in der Liga gemacht hat, in der Champions League diverse Treffer erzielen konnte. Also der Mann hat in meinen Augen auf jeden Fall sein Potenzial ausgeschöpft.
Würde ich schon auch sagen, oder?
Ja, also jetzt, wo ich es gerade gesagt habe, bringe ich mich selber nochmal wieder ins Wanken. Weil für mich.
Wank mal.
Also, es gibt hier wirklich zwei Sichtweisen darauf. Ja. Für mich ist er ganz klar ein Elitespieler.
Ja.
Also für mich gehört er das oberste Tier. Ich weiß, ich kann es gar nicht richtig begründen, warum ich glaube.
Wir können da gleich noch drüber reden. Ich bin sehr interessiert an diesem Gespräch, aber lass uns noch ein, zwei Sachen abarbeiten vorher. Erstmal, Tiefpunkte. Verlorenes CL-Finale haben wir angesprochen, verlorenes WM-Finale 2006. Der Typ hat nämlich einfach sneaky doppelter Weltmeister sein können, was auch nochmal sehr, sehr wild gewesen wäre. Sonst noch Verletzungen, Tiefpunkte, die man erwähnen müsste?
Also hinten raus viele Verletzungen, muss man dazu sagen.
Es ist immer auch gesagt, dass er jahrelang mit Schmerzen in der Achillessehne gespielt hat, dass ihn da wirklich einfach wirklich verfolgt hat, muss man sagen, die Thematik. Und da einfach so ein bisschen durchgepowert hat durch diesen Schmerz. Aber ansonsten, ja, WM 2002 war auch kein Ruhmesblatt für Frankreich.
Das stimmt.
Mit dem Gruppenaus.
Hand of Frog.
Gegen Irland, stimmt.
Oh, ja. Natürlich.
Ja. Da, wo, also die, die es nicht gesehen haben, er hat in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2010 gegen Irland in den K.O.-Spielen per Hand ein Tor erzielt und angelehnt an die Hand of God und natürlich die Franzosen und die Frösche Hand of Frog haben die Iren damals getitelt. Das war ein Politikum. Der französische Präsident Nicolas Sarkozy hatte sich dann entschuldigt bei der irischen oder dem irischen Vertreter.
Die waren auf jeden Fall sauer, ja. Das weiß ich auch noch.
Zu Recht, Riesenskandal.
War er in seiner Prime der Beste auf seiner Position?
Mehr als das.
Ja. Ja, das ist richtig. Ja. Mehrere Jahre Weltklasse-Niveau oder kurze Höhepunkte?
Also mehrere Jahre Weltklasse auf jeden Fall. Und ich finde, man kann sogar in der Barcelona-Zeit noch von Weltklasse sprechen. Halt in einer ganz anderen Rolle, nicht mehr die erste Geige, aber in diesem perfekten Orchester. Ich fand auch, das wollte ich noch loswerden, in dieser Barca-Zeit, wo ich ihn halt so lieben gelernt habe. Und jetzt auch nochmal in der Analyse beziehungsweise in der Vorbereitung wurde das nochmal unterstrichen. Der hat eine Leichtigkeit nochmal in sein, oder wie soll man sagen, der hat so völlig befreit gespielt bei Barcelona. Also er wurde angesteckt von dieser Leichtigkeit, mit der da agiert. So viele Chip-Tore, Lupfer-Tore, keine Ahnung,
hat er auch
nochmal ganz anderer Spieler geworden, weil ihm natürlich auch die Schnelligkeit ein bisschen abhanden gekommen ist.
Er kann auch was Befreiendes haben, nicht mehr dieser.
Ja. Er hat ja sogar gesagt, er ist angekommen und hat gesagt, verabschiedet euch von dem Titel, den ihr kanntet. Das hat er gesagt, als er zu Barcelona gekommen ist, es ist vorbei, die Zeit ist vorbei, ich bin ein anderer Spieler. Er hat ja auch dann relativ früh übrigens einen kleinen Streit mit Xavi, wenn ihr das mitbekommen habt, weil er läuft ins Stadion, sieht den Meske und Club-Slogan und macht sich aber ein bisschen lustig und dann steht Xavi hinter ihm und sagt, so redest du nicht über meinen Club, gewinn erstmal was.
Ja.
Also finde ich schon nicht schlecht. Ja.
Diese Anpassung, anderer Spieler zu werden, das auch zu können, dafür wurde der Grundstein ja auch vielleicht in seiner Jugendlaufbahn schon gelegt, weil es gibt ja diese Geschichte von ihm, dass er einen Jugendtrainer hatte, ich weiß nicht mehr, wer es war, der zu ihm meinte, du darfst dein Tempo nicht einsetzen. Ich weiß, du könntest jetzt, aber du darfst nicht, weil irgendwann wirst du Leute treffen, die auch schnell sind und du musst mehr in deinem Repertoire haben.
Und das ist so eine gute Logik. Man sieht, das ist so, jetzt Cross-Reference in eine andere Sportart, Basketball, aber da sagt man zum Beispiel, da gab es in den letzten Jahren sehr viele nicht so gute Center mit den Füßen. Weil man eben gesagt hat, ja, weil die halt einfach anfangen mit 12 über alles drüber zu danken, was ihnen in den Weg kommt und die lernen die Fundamentals nicht mehr. Und deshalb musst du eben bei Kindern, die eine physische Voraussetzung haben, ist es umso wichtiger, weil die geht nicht weg, die Grundlagen zu legen, technischer Natur.
In der NFL gibt es genau das Gleiche. Ja. College zu NFL. Du siehst Leute, die im College mit ihrer Physis dominieren, weil sie halt einfach größer, stärker, schneller sind als alle. Ja, und dann sind in der NFL, wo alle nur groß. Athletische Freaks unterwegs sind. Und ähnlich ist es ja in der Fußballwelt auch.
Thierry Henry in 20 Jahren verblasst?
Nee, auf keinen Fall. Was aber auch, und das liegt auch, glaube ich, sehr daran, dass viele ihn so sympathisch finden. Er profitiert halt sehr von seinem Dasein als eben Teil dieser sehr unterhaltsamen und Nonplusultra Analysetruppe da bei CBS rund um die Champions League, wo er einfach.
CBS Golasso, glaube ich, oder was, ne?
Heißt ja, einfach, ja. Wo er einfach so viel punktet, glaube ich, bei vielen Beteiligten.
Da möchte ich nur kurz einmal noch reinwerfen: Cristiano Ronaldo. Mit dem er ja so eine ewig schwelende Fehde verbindet. Es gab mal dieses Duell zwischen Arsenal und United, das glaube ich 4-2 für United ausging, wo Ronaldo das Spiel mit einem Doppelpack gedreht hat, auch so ein bisschen provokant in Richtung Arsenal-Fans und Henri gejubelt hat.
Genau, Richtung Henri, genau.
Ja. Vor allem auch in Richtung Henri. Und das hing irgendwie immer so nach, glaube ich, weil er spricht auch immer betont vom echten Ronaldo und da meint er mit dem Brasilianer. Also,
das große Vorbild gewinnt Cristiano den Ballon d'Or und Henri muss das Ding übergeben und guck ihm da mal ins Gesicht, Alter.
Habt ihr das angeguckt?
Ich hab's mir angeschaut. Er sieht nicht so aus, als hätte er da Bock drauf.
Du kannst einen Namen nicht unmotivierter aussprechen als dieses Cristiano Ronaldo von Thierry Henry in dem Moment.
Aber ich glaube zum Beispiel auch, dass, also bis zu einem gewissen Grad, er vielleicht eine gewisse Eitelkeit hatte.
Ja.
Und auch ein bisschen einen Frust darüber, dass da jemand kam. Weil das gehört auch so weiter zu, der nochmal größer war. Und ich glaube, also, wenn Ronaldo Zeit seines Lebens bei United geblieben wäre oder in der Liga geblieben wäre, dann wäre halt heute Ronaldo wahrscheinlich der Spieler schlechthin der Premier League-Geschichte. Und deswegen, ich glaube, das schwingt da auch schon so ein bisschen mit, so eine leichte, so eine Eifersuchtsfaktor. Ja,
finde ich auch. So, Freunde, wir müssen jetzt da hinkommen.
Ganz kurze Frage.
Ja.
Das ist ja nur eine Empfehlung, die ich ausgesprochen
habe. Du kannst machen, was du willst. Du kannst jetzt auch selber noch hochgehen. Ich sag dir Folgendes, ich bin mit offenen Karten.
Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht.
Ja, es kann sein. Weil ich bin überrascht über deine Einschätzung.
Ja.
Und für mich gibt es hier auch wieder so einen leichten Korridor, aber der beginnt in einer anderen Farbe.
Alter, Silber.
Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich glaube, ich muss ein bisschen mehr auf mein Herz hören und habe da zu sehr die rationale Brille aufgesetzt.
Hör auf das Herz der Karte.
Das Herz der Karte. Ich finde es übrigens gut, dass wir durch eine Folge Thierry Henry gekommen sind, ohne einmal das Wort Aura zu benutzen.
Ja, das stimmt. Aber das ist nämlich das Ding mit Leuten, die Aura haben. Die müssen nicht drüber reden. Also nicht wir, sondern Henry in dem Fall. Ja. Wir sitzen hier, wir sind drei Onkels, die hier rumhocken. In einem kleinen Stinkebude und über Fußball reden. Also wir sind es nicht. Ja, ich habe aufgeschrieben.
Oh.
Ja.
Thierry Henry.
Das ist wirklich, das wäre jetzt eine Premiere, dass jemand was anderes angibt, als er empfohlen hat.
Ja. Mein Bauchgefühl ist, wir machen hier alle dasselbe.
Alle dasselbe?
Ja, ich glaube schon. Wenn du jetzt das machst, was ich erwarte, dann ja. Wer soll anfangen? Krüggi, mach du den Call?
Ich fange an, weil ich habe jetzt so lange rumgedruckst.
Ja. Wir gehen da von links nach rechts einfach durch.
Okay.
Ich kann Thierry Henry nicht in Gold packen. Es tut mir leid. Dafür, finde ich, hat er den Fußball zu sehr geprägt. Sein Fußabdruck ist viel zu groß. Ich gehe auf 96.
Ui, mein Take geht nicht auf.
Okay, da bist du gesprungen auf jeden Fall.
Zwei.
Ich bin gesprungen.
Ich hätte ihm 94 natürlich gegeben, logischerweise.
Also ich diskutiere nicht wahnsinnig mit dir, weil ich bin auch in 95. Ich bin in Elite.
Ui.
Also ich finde, wir haben ja einen 94er hängen mit Ronaldinho. Und wenn man ganz ehrlich ist, ist die Karriere von Henri krasser und imposanter.
100% richtig, 95.
Gut, dann ist es 95.
Kriegt eine 95 ja. Overall. Willkommen in der Elite.
Geil. Haben wir gut noch die Kurve bekommen. Ja.